Ja, wir sind wieder dabei im Devs Love It Podcast. Und wie immer, ihr könnt es erahnen, wir sind nicht alleine. Der Alex und ich sind wieder da und wir haben heute wieder einen fantastischen Gast hier. Und zwar, der Vorname ist erstmal unspektakulär, aber der volle Name kennt ihn vielleicht der ein oder andere doch dann jeder. Und zwar ist der Marc Thiele heute hier. Und ich bin mir sicher, der Marc ist schon so lange in der, nennt es jetzt mal Webbranche irgendwie auch mit unterwegs, dass ihn doch der ein oder andere kennt. Und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist und mit uns sprechen möchte. Herzlich willkommen, Marc.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, auf jeden Fall. Also unspektakulärer Vorname, stimmt, ja. Schade, dass man die sich nicht aussuchen kann später nochmal. Ne? Heute geht alles eigentlich.
Ja. Aber schön, da zu sein. Wir haben ja auch so einen spektakulären Vornamen irgendwie. Ja.
Alexander und
das
Dominik.
Das passt dann ganz gut, genau. Wunderbar. Ich glaube, die meisten kennen dich tatsächlich so ein bisschen von der Beyond Tellerrand. Das ist jetzt meine Theorie, meine These. Kannst du gerne bestätigen oder verneinen.
Ach, ich denke schon, ja, doch.
Und ich glaube, das war auch so das, was wahrscheinlich die meiste Energie so zuletzt in den letzten Jahren auch von dir bekommen hat, so die Eventorganisation, die Beyond Tellerrand. Und vielleicht fangen wir aber noch mal ein bisschen weiter vorne an, weil du bist ja echt schon lange unterwegs in der Webbranche und vielleicht kannst du so kurz erklären, wie du überhaupt zu dem Thema Webkonferenzen am Ende auch gekommen bist und wo du eigentlich herkommst.
Ja klar, also muss ich ein bisschen weiter ausholen, ist immer
so
ein
bisschen. Zeit, Marc, wir haben Zeit.
Eine Rundreise durch mein Leben, weil letzten Endes, wenn man zurückblickt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ist es ja oft so, dass man den roten Faden dann erst erkennt. Ne? Also ich habe viele Dinge von mir, die ich seinerzeit, als die passiert sind, nicht als mein Thema gesehen habe. Also da hatte ich nicht gesehen, dass das dann irgendwann sich so entwickelt. Wenn ich jetzt zurückblicke, ist es eigentlich relativ eindeutig gewesen, wohin die Reise geht bei mir halt. Ne? Also die Sachen zu organisieren, also bestimmte Dinge zu organisieren, für andere Leute etwas zu machen, das war immer schon irgendwie Teil meines Lebens. Und das fing tatsächlich schon in der Schule an, wenn es darum ging, irgendwie die Abi-Feier mit zu organisieren, da was zu übernehmen oder dann mit der Band dort Musik zu machen oder sowas halt. Und auch in der Band schon immer, ich spiele seitdem ich 15 bin in einer Band. Und auch da war ich dann immer derjenige, der die Konzerte an Land gezogen hat und der das organisiert hat und sowas halt. Ne? So, also da sieht man, wie gesagt, zurückblickend jetzt, ne, wenn ich dann von jetzt auf mein früheres Ich schaue und die Zeit, dass das auch damals schon so ein bisschen gegeben war. Und in der Zeit irgendwann war es auch dann so, dass ein Freund von mir, den ich immer gerne erwähne, den ich leider gar nicht mal so oft sehe im Moment, der René, der hatte eine Demo-Gruppe auf dem C64, auf dem Commodore C64. Und der hatte einen BBS, und zwar war das deutsche Headquarter von der Gruppe damals hier. Ein BBS, weiß nicht, für die noch ein bisschen jünger sind, kennen es vielleicht noch nicht, nennt sich Bulletin Board System. Und das war vor der Internetzeit etwas, wo man anrufen konnte mit einem Modem und wo dann im Prinzip wie in einem Forum verschiedene Unterkategorien waren zu dann, was weiß ich, Demos oder Spielen oder eben einfach ein Chat, ne, wo man dann einfach ein bisschen den Random-Kram raushauen konnte. Wirklich vergleichbar mit einem Forum. Und die Dinge waren meistens grafisch untermalt in einer Form, wie es der C64 das erlaubte, und zwar in dicken, cursorgroßen Pixeln mit 16 Farben maximal. Und ich habe damals recht viel mit Bleistift gezeichnet und war so Graffiti interessiert und sowas in der Schulzeit. Und der René hat mich dann irgendwann gefragt, den ich aus dem Kindergarten noch kenne, den René, ob ich nicht mal Lust hätte, für sein Board eben ein paar Grafiken zu machen. Und da habe ich gedacht, nee, also 16 Farben und hier diese Pixel, überhaupt gar nicht halt. Ne? Das hat ja nichts mit dem zu tun, was man auf Papier machen kann hier. Und wie das aber so spielt, irgendwann hat er dann halt eine Palette Bier da gehabt und wir sind dann bei ihm zusammengesessen und ein paar andere Leute von der Gruppe waren noch da und irgendwie waren die alle sehr nett und er sagte dann, komm, setz dich mal einfach an den 64er und mach mal was. Und dann habe ich so ein Acid-Fass mit so einem Skelett, was rauskam und so ein Peace-Zeichen zeigte, irgendwie dann da gepixelt und das fand er halt richtig cool und hat das so direkt als seinen Endbildschirm genommen. Wenn die Leute sich ausloggen, kam dann nochmal so ein Bildschirm.
Hervorragend.
Und so kam so eins zum anderen und dann sind wir halt auch auf verschiedene Demo-Partys gefahren, in Fallingbostel und in Utrecht damals auf die X-Party, wo dann eben so Demo-Competitions stattfanden. Das ist eigentlich recht vergleichbar gewesen mit heutigen Konferenzen, mit dem Unterschied, dass man aktiv dort auch was programmiert hat, beziehungsweise Musik gemacht hat oder Grafik gemacht hat. Da gab es eine 4K-Competition zum Beispiel. Ja, mit 4K muss man eine Demo machen mit Grafik, Musik und Bewegung. Da gab es dann etliche andere Dinge, nur Musik, nur Grafik. Und natürlich war damals noch kein Geld für Hotels vorhanden. Deswegen hat man mit dem Schlafsack einfach unterm Tisch gepennt, wenn man müde war, einfach auf diesen Partys. Aber insgesamt war halt dieses Wir-Gefühl sehr cool, das zusammen was machen und irgendwie, ja, dieses Dazugehörigkeitsgefühl. Man kannte sich natürlich die Szene irgendwie so, ne, und das war eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Ja, und das verlor sich dann aber irgendwann, als der 64er dann so auf dem Niedergang war und irgendwie war die ganze Szene auf dem PC, Amiga habe ich irgendwie übersprungen, da habe ich ein bisschen gedaddelt, aber irgendwie nie groß was gemacht. Und auf dem PC war die Szene dann doch deutlich nerdiger und weit verstreuter, sag ich mal. Es gab halt nicht so dieses Klickige, sondern es war irgendwie, hab's dann noch in so einer Ansi-Gruppe probiert, irgendwie mit dem Kram, den ich da gemacht habe. Aber es fühlte sich nicht genauso an irgendwie. Ich weiß es nicht. Und dann war irgendwie der Computer passé. Und dann habe ich eine Zeit lang eben Ferienfreizeiten geleitet in Frankreich für Kinder, in Karst. Das war sehr spaßig. Das war so zu der Oberstufenzeit schon. Und merkte dann aber, als ich dann zur Berufsentscheidung kam, dass mit Kindern arbeiten im pädagogischen Bereich, ne, in so einer Jugendeinrichtung, was ich dann versucht hatte, in so einem sozialen freiwilligen Jahr, dass das nicht dasselbe ist, wie mit denen in Urlaub zu fahren. Besonne mich dann irgendwie wieder drauf, was kannst du sonst noch, was machst du sonst noch? Und dann kam eben diese Geschichte, die wir kurz auch im Vorgespräch angesprochen hatten, ne, Ausbildung gemacht, da dann eben schon sehr viel Interesse mal gehabt, so an Computergrafik, sage ich mal, und was da so möglich ist. Ne? Damals war so ganz en vogue halt CDs brennen und dann habe ich halt irgendwie eine Webseite auf eine CD gepackt mit drei Themen und Unterthemen halt, ne? Und habe gedacht, habe auch nichts anderes dabei gepackt bei der Bewerbung und habe gedacht, wer die öffnen kann, ist schon mal jemand, mit dem würde ich dann gerne auch dann sprechen halt. Ne? Also wenn man nicht eine CD öffnen kann, dachte ich mir damals, dann möchte ich da auch meine Ausbildung nicht machen. Und habe dann relativ von 8 Einsendungen habe ich dann irgendwie 5 Zusagen bekommen und eine Absage und 2 hatten sich gar nicht mehr gemeldet. Irgendwie sowas in der Richtung war das. Konnte mir dann aber im Prinzip so ein bisschen auswählen, wo ich hingehen wollte dann für meine Ausbildung. Und habe während der Ausbildung wirklich sehr viel über Druckverfahren gelernt, über Arbeiten, damals noch mit Quark, bevor InDesign ein Thema war und so weiter. Fand ich also ganz spannend und man konnte, wenn man wollte, dort halt sehr viel lernen. Irgendwann war aber der Punkt dann da, dass ich gesagt habe, gut, jetzt hänge ich hier irgendwie jeden Tag bis 9 irgendwie rum. Was ist so das Nächste, was du machen willst? Ja, also Ausbildung war fertig, ich habe dann ein paar Jahre dort gearbeitet. Und dann habe ich zufälligerweise jemanden kennengelernt mit dem Namen Sascha Wolter. Der hatte damals das erste deutschsprachige Buch zu Flash rausgebracht. Flash 4 war das noch. Mhm. Und hat Workshops gegeben damit oder dazu. Und in einem seiner Workshops, an denen ich teilgenommen habe, noch als Angestellter dort in dem Unternehmen, hat er dann mal gesagt, er würde auch Leute suchen, die ihm so ein bisschen helfen, weil über das Buch kommt sehr viel rein und Flash war sowieso gerade irgendwie ein großes Thema, ne? War halt irgendwie, oh, bewegt Kram im Internet, das zuverlässig irgendwie anzeigbar ist. Zwar mit einem Plugin, aber eben, ne, man konnte davon ausgehen, dass die Leute, die das Plugin haben, dann zumindest alle dieselbe Erfahrung haben am Rechner, ne? Also das, die sehen dann dasselbe. Ja, ja, und da dachte ich, gut. Vielleicht ist das ja was halt so. Ne? Und dann habe ich mit Sascha gesprochen und der hat eben dann zu diesem Buch ein Forum eröffnet, weil er über das Buch halt immer wieder dieselben Fragen bekam. Ne? Da wurde dann gesagt, irgendwie, ja, wie geht dies und wie geht das? Und dann hat er gesagt, ich möchte die Fragen nicht immer wieder beantworten müssen. Also was ist ein Weg, um die Leute einfach nur noch irgendwie dahin zu schicken, wo die Antwort schon existiert? Und das war eben damals so ein Forumsding. Und das habe ich mit ihm dann zusammen aufgezogen. Und irgendwann 2006 herum hat sich das dann auch gedreht. Da hat der Sascha halt so ein bisschen auch das Interesse verloren gehabt an der Geschichte. Flash war auch nicht mehr das Go-To-Tool überhaupt und überhaupt offener Webstandards. Die waren dann halt im Kommen gerade. Ne? Und die damals existierende, wie sagt man, also die Firma, die damals Flash gekauft hat, Adobe, die hat es nie verstanden, irgendwie das offene Web irgendwie zu leben, weil die natürlich mussten die Tools haben, mit denen sie Geld verdienen können. Ist, glaube ich, auch eine komplexere Geschichte. Auf jeden Fall war Web dann, war Flash dann so ein bisschen im Niedergang. Und ja, ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, die Konferenz, die wir damals gemacht haben, seit 2001 dann eben, war was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Einmal im Jahr die Leute zusammenzubringen dort aus dem Forum, ne, für die dann eben das Programm zu machen, aber irgendwie Gastgeber zu sein. Und gegen Ende der 2000er Jahre, 2008 herum, habe ich dann gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn du das mal irgendwie versuchst, als quasi deinen Hauptberuf zu machen? Also Veranstaltungen, klappt das überhaupt und macht das wirklich so viel Spaß, wie du dir denkst? Ne? Also wenn es nur noch das eine Ding ist, was du machst und eben nicht nur einmal im Jahr einen Teil von vielen Dingen, die du so machst. Und habe dann 2010 echt auch den Mut zusammengenommen und gesagt, okay, ich versuche das mal. So dass ich 2010 eben die erste Beyond Tellerrand mit derselben Grundidee, wie die Flash Forum Konferenz damals gemacht habe. Damals haben wir auch gesagt, Flash ist zwar, sag ich mal, der Aufhänger, aber es gibt halt viel drumherum, ne? Gerade um das Tool Flash, das war ja auch sehr limitiert, ähnlich wie der C64, ja, von dem, was es konnte. Und man musste sehr kreativ damit umgehen, um die Dinge zu erreichen, die man eigentlich erreichen wollte. Und ich habe für die Beyond Tellerrand halt gesagt, okay, ich bin halt im Web, in Anführungszeichen, ganz gut vernetzt. Ich kenne da recht viele Leute. Aber wie kannst du denn deine ganzen anderen Interessen, wie Typografie, wie eben Grafikdesign, wie eben viele andere Dinge, die mich interessieren, mit einspielen lassen? Und deswegen war dieser Tellerrand-Gedanke halt dann irgendwie direkt naheliegend, ne? Zu sagen, okay, wir schauen halt über den Tellerrand des Internets hinaus, des Webs hinaus, ja, der Bubble, und ja, haben halt außenherum Dinge, die auch interessant, spannend und die meine Neugier befriedigen irgendwie. Also ich bin halt sehr neugierig. Ja, und es hat ganz gut geklappt. Also es war wirklich schön zu sehen, dass es angenommen wurde. Und ja, ich mache es bis heute, jetzt inzwischen im 14. Jahr, nur noch die Konferenz, sonst nichts mehr daneben. Habe dann auch wirklich gesagt, ich mache wirklich nur noch das und konzentriere mich darauf. Und bisher bereue ich es nicht, auch wenn die Pandemie die Sache nicht einfacher gemacht hat und die letzten 2-3 Jahre echt nicht einfach sind. Aber ich glaube dran und ich glaube auch, dass die Leute wissen und auch wieder lernen werden, dass die echte Begegnung und nicht die vom Bildschirm eine wichtige ist und die man auch niemals irgendwie beim Bildschirm abbilden kann. Also es gibt Tools, die machen viele tolle Sachen, aber es wird niemals dasselbe sein.
Ich glaube, das merkt man aber auch jetzt schon aktuell. Ich glaube, dass wirklich viele wieder raus wollen und auch wieder Leute irgendwie treffen wollen, einfach genug sind oder auch satt sind von Homeoffice und Co. Jetzt mal losgelöst von Unternehmen holen die Leute wieder zurück. Das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Ja. Aber ich glaube, die Leute haben einfach auch Lust, mal wieder freiwillig ins Büro zu kommen, ganz, ganz ungezwungen oder mal woanders hinzugehen und auch über ihre Themen einfach auch mal wieder zu sprechen. Also man merkt das ja ganz am eigenen Leib irgendwie. Also ich sitze hier im Homeoffice seit gefühlt Corona und meine Frau ist halt Physiotherapeutin und die arbeitet halt mit ganz anderen Leuten plötzlich und die ist halt am Dauerstruggeln und am Dauerreden und kann sich halt mal unterhalten oder hat mal jemanden, wo man sagen kann, okay, unterhält sich halt jetzt. Aber wenn ich jetzt hier sitze, meine 12 Stunden, jo, dann bin ich halt für mich erstmal. Ne? Und das ist, glaube ich, was vielen so geht. Und dann, ich glaube, deswegen ist man auch froh, wenn dann so Angebote es auch wieder gibt. Ganz kurz zur Beyond Tellerrand. Ich muss sagen, der Name ist einfach perfekt. Also ich glaube, es gibt kaum einen cooleren Namen, um eigentlich sowas um sowas auf den Punkt auch mal zu bringen. Beyond Tellerrand ist ja wirklich dieses, man blickt über den Tellerrand rüber. Und verbindet eben verschiedene Disziplinen an der Stelle, ja. Also und das macht ja auch das Web eigentlich sogar aus. Dieses multimediale Typografie, Programmieren, CSS, HTML, JavaScript, dies, das. Deswegen, ich glaube, einen besseren Namen hätte man kaum finden können für die Konferenz, um das alles unter einen Hut zu bringen.
Das stimmt soweit, wenn ich darauf eingehe, was ich machen wollte und will und mache mit dem Programm. Es ist natürlich so ein bisschen hinderlich, wenn du es verkaufen musst. Ne? Also sowohl für mich, wenn ich jetzt auf Partner, sprich Sponsorensuche gehe, zu sagen, ich muss es halt immer erklären. Ne? Also sowohl international durch den Tellerrand, wenn sie es dann verstehen, denken sie mal alle, oh, ja, das ist echt cool. Aber auch im deutschsprachigen Bereich. Ne? Dann die nächste Frage, wenn du erklärst, ich mache die Beyond Tellerrand, ja, worum geht's denn da? Da muss halt immer dann, ne, es ist nicht selbsterklärend, ne, wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, okay, ich habe eine JavaScript-Konferenz und die heißt JS-Conf oder ich habe eine PHP-Konferenz, die heißt PHP-Conf. Ich muss weniger erklären, ne? Und das ist nicht immer nur förderlich, sage ich mal. Und dennoch glaube ich, wie du schon sagst, es beschreibt ziemlich gut, was ich dort machen möchte. Und es ist tatsächlich so, dass ein Großteil der Leute, wahrscheinlich nicht alle, das kann nicht sein, aber ein Großteil der Leute, die kommen, die gehen auch weg und sagen, das passt, hat super gepasst und ist sau cool. Und wir haben gerade in Berlin 2023 haben wir eine Umfrage gemacht. Ein guter Freund von mir, der Kier, war da, der hilft mir auch so ein bisschen. Und der hat halt die Leute dort interviewt und herausgekommen ist, dass viele tatsächlich noch aus einem Developer-Hintergrund dorthin kommen. Ne, ein Großteil, was ich gar nicht mal mehr so gedacht hätte, ist aber wohl noch so oder wieder so nach der Pandemie, ich weiß es gar nicht. Der Großteil derer aber dann von den anderen Talks, die eben nicht ihr Fachgebiet, nämlich Entwicklung oder Development sind, mehr angetan sind oder mehr inspiriert sind zumindest, ne, weil sie das eben nicht erwarten. Und das ist ganz schön zu sehen halt, ne, dass es, das Konzept, die Idee wirklich funktioniert, dass du sagst, okay, da redet jetzt gerade einer darüber, wie er irgendwie 2 Wochen als Ziege gelebt hat am Berg. Was hat das für mich mit meinem Job zu tun? Ne? Aber inspirierter gehst du dann danach irgendwie weg. Und das finde ich ganz schön zu sehen, dass das angenommen wird. Das stimmt.
Ja, aber das ist ja auch immer genau dieser Punkt, wenn man, weshalb geht man eigentlich auf eine Konferenz? Ich musste mich da auch letztens ein bisschen zwingen, muss ich ehrlich gestehen. Ich war jetzt auf der We Are Developers Conference in Berlin und da habe ich mir natürlich auch am Anfang irgendwie die Talks angeschaut und dachte mir, ja okay, guckst dir halt irgendwas mit HTML, CSS und JS an. Und irgendwann aber ist der Groschen gefallen und es hieß, naja, du Idiot, guck dir doch das an, was du nicht jeden Tag hörst oder wo du eh schon weißt oder grob weißt, worum es geht. Lass dich doch mal inspirieren und hol dir mal irgendwie einen neuen Input. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weshalb man auf Konferenzen geht, inhaltlich, um da einfach genau diesen Tellerrand vielleicht auch mal zu überblicken. Ne?
Ja, genau. Und das ist natürlich der Nachteil bei Multitrack-Konferenzen. Da hast du die Wahl. Ja, und wenn du aber auf Singletrack-Konferenzen gehst, da wirst du halt gezwungen, dir das anzugucken, was gerade läuft. Und da hast du dann gar nicht die Option zu sagen, ach, ich guck mir das an, wo ich mich wohlfühle, in Anführungszeichen, das, was ich kenne, ja, wo ich zu Hause bin, sondern du bist halt gezwungen, dich dorthin zu setzen oder eben nicht zu gucken. Kannst du natürlich auch, sei dir freigestellt. Aber in der Regel, ne, committest du dich ja dann dahin zu gehen und dann guckst du dir dann eben einen Talk zu Typografie auf einmal an und denkst so, okay, das ist auch ganz interessant. Wusste ich gar nicht. Ja, und das ist, finde ich so das Schöne, weil dann eben das Erlebnis auch am Ende dessen, was, worüber du dann abends bei einer Cola oder einem Bier mit jemandem noch drüber quatscht, dasselbe ist. Ne? Also es ist halt nicht eben 11 Tracks und du guckst dir das dann an und derjenige oder diejenige, mit dem du abends redest, sagt dann, ach nee, den habe ich gar nicht gesehen, den Talk, der war gut, verdammt. Ja.
Ich finde tatsächlich auch so den Gedanken, sich dann mit anderen Sichtweisen auch mit zu beschäftigen, das ist immer ein guter Grund auch darüber zu reden, weil man ja irgendwie kurz geschockt wird in dem Moment, was man vielleicht noch nicht so kennt. Ja, also wenn ich mich jetzt halt als Entwickler intensiver mit Typografie auseinandersetze, verstehe ich ja auch, wenn ich vielleicht in einem Team wieder zusammenarbeite, viel besser die Sichtweise der anderen Person, weil sie vielleicht ganz andere Gedankengänge hat.
Ja, absolut.
Und das ist schon schön, dass ihr das so zusammenbringt und auch ja ermöglicht einfach. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo dann auch am Ende das Networking ganz Großes, einfach weil dieses total. Format das hergibt.
Ja, total. Also das ist wirklich auch ein wichtiger Punkt. Ich meine, es gab eine Zeit, da hat ja Gott und die Welt davon geredet, über den Designer-Developer-Austausch. Wie kriegt man da die Brücke geschlagen? Ne? Also wie macht man das, wie schafft man das irgendwie, dass da die Barrieren entfernt werden, dass die Leute miteinander reden können und sich verstehen, ja? Und ich meine, sag mal, so Events, da zählt nicht nur meiner zu, da gibt es ja auch viele andere ganz coole Events, die das eben auch machen, wie unsere Smashing Conference eben auch oder wie auch die FFConf in Brighton vom Remy und der und seiner Frau, ne? Die machen das ja auch halt, ne? Die gehen ja eben auch hin und laden die in Anführungszeichen Exoten ein, ne? Und damit eben diese Geschichte passiert, halt der Austausch eben, das, ne? Und
das Verstehen. Das ist genau das Thema, was wir ja auch schon öfter, wir wiederholen uns ja auch im Podcast immer wieder, dieses spezialisierte Wissen, dieses zentralisierte Wissen, irgendwie dieses wirklich konzentrierte Wissen auf, ich kann jetzt nur JavaScript zum Beispiel. Das ist ja auch ein Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite hast du natürlich einen Spezialisten irgendwie da vor dir sitzen, aber auf der anderen Seite weiß er halt nicht mehr, was sind denn typografische Regeln? Ja, was heißt denn ein Vertical Rhythm? Was ist denn irgendwie REM, EM oder Pixel oder VH? Der guckt dich ja mit Augen an. Da weißt du ja gar nicht mehr, okay, keine Ahnung. Und deswegen da auch wieder eine gewisse Awareness zu schaffen einfach, ne, auf so Konferenzen und zu sehen, ja, guckt mal, ja, das ist HTML und CSS, aber das ist trotzdem nicht mehr wie vor 10 Jahren.
Ja, genau, erstmal das. Und ich finde, ne, also klar, es gibt sicherlich die Daseinsberechtigung für Spezialisten, gar keine Frage. Aber ich finde trotzdem schadet es nicht, zumindest eine rudimentäre Ahnung von den anderen Dingen zu haben, die so um einen herum passieren. Halt. Das hilft dann wahrscheinlich sowieso halt. Ne? Und ich sage nicht, dass man dann auch Spezialist eben dann in den anderen Dingen werden muss, aber zumindest den Austausch zu ermöglichen darüber, ja, und zu wissen, okay, wovon redet denn die Gegenseite, wenn sie dann eben von solchen Themen redet?
Wenn sie miteinander redet. Schon,
ja, genau. Finde ich schon sehr wichtig, auf jeden Fall, ja.
Genau. Ja, mega. Und neben der Beyond Tellerrand, Dominik, Entschuldigung, ich wollte jetzt natürlich, hattest du noch eine Frage? Du hast gut.
Nee, passt. Du bist im Flow.
Ich bin im Flow. Ja. neben der Beyond Tellerrand, die findet ja zweimal im Jahr statt, oder? Das ist ja Düsseldorf.
Aktuell zweimal im Jahr, genau. Ich hatte vor der Pandemie gerade ein drittes Mal etabliert in München. Habe ich aber erstmal auf Eis gelegt jetzt, weil die anderen beiden erstmal schwierig genug sind, wieder ins Rollen zu bekommen. Düsseldorf funktionierte jetzt dieses Jahr echt ganz gut wieder. Ausverkauft waren eigentlich alle nach der Pandemie in Düsseldorf. Aber es war vom Gefühl her mal wieder sowas. Also ich beschreibe das immer so, dass wenn du auf der Bühne bist und die Sachen anmoderierst oder guten Morgen sagst, halt sag mal ganz am Anfang, dass es immer erst eine Weile braucht, bis die Leute so bei dir sind. Das merkst du, irgendwann springt so ein Funke über von dir so ins Publikum und du merkst irgendwie, okay, jetzt sind sie da. Und das war jetzt in Düsseldorf dieses Jahr im Mai halt so, dass ich das wirklich vom ersten Moment an hatte. Ne? Ich bin auf die Bühne gekommen und dachte, okay, die Leute sind voll da, die haben voll Bock. Und das zog sich durch halt. In Berlin ist es leider so, dass die Events zwar auch voll waren in den letzten Jahren und die waren auch super, die letzten beiden, aber jetzt aktuell zum Beispiel 7., 8. November ist die nächste. Das sind noch anderthalb Monate. Schwierigkeiten, Tickets zu verkaufen, alles ein bisschen zäh, so was das angeht. Und ich frage mich mal so, okay, liegt's an Berlin? Liegt's an meinen Themen?
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Woran glaubst du, liegt sowas? So komplett
verschiedene Dinge.
Düsseldorf, Berlin?
Ja, ich glaube, Düsseldorf ist so ein bisschen, weil es da auch angefangen hat, 4 Jahre früher. In Berlin bin ich ja 14 angefangen, in Düsseldorf eben 11. Es sind nur 3 Jahre. Aber ich glaube, Berlin ist über die ganze Zeit immer mehr gesättigt gewesen. Halt. Da gibt es halt echt wahnsinnig viel, was dort passiert. Ich glaube dann außerdem, dass Berlin eine unheimlich hohe Fluktuation hat. Das heißt also, die Leute leben teilweise nicht lange in Berlin. Die sind für einen Job dort, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre und selten, glaube ich, länger. Also ich glaube, selten wird jemand, der dann sich niederlässt und Familie irgendwie dann gründet in unserem Bereich, also sag ich mal in der Webbubble halt dann so sagen, okay, dann gucke ich, dass ich mir eine Wohnung in Berlin kaufe und mit meiner Familie dort ansässig werde, ne? Dann zieht man, glaube ich, eher wieder weg oder raus, zumindest aus Berlin. Und keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Es sind echt viele, viele Dinge, die da mit reinspielen. Unter anderem eben auch die totale Zersprengung der sozialen Medien, ne? Früher mehr oder weniger Fokus auf Twitter. So bis, ich sag mal, 2017 hat es echt noch super funktioniert, auf Twitter irgendwie meine Sachen zu bewerben, mit relativ guten Reaktionen und zumindest Klickzahlen. Heute ist also weder auf Twitter noch auf irgendwas, es ist alles sehr, sehr zersprengend. Du hast für bestimmte Zielgruppen bestimmte Kanäle, die du bedienen kannst, musst. Dann hast du dazu noch die Algorithmen, die du bedienen musst, damit die Sachen überhaupt gesehen werden, sogar von den Leuten, die dir folgen. Also es ist nicht leichter geworden, was das angeht. Halt.
Das Thema haben wir tatsächlich mal auf unserer Agenda noch für den Talk heute. Also da kommen wir nachher nochmal zu.
Ja, auf jeden Fall. Also ne, und wie gesagt, es sind glaube ich nicht das eine Thema, wo du jetzt einen Finger drauflegen kannst und sagen kannst, daran liegt das. Aber ich glaube, Berlin ist grundsätzlich ein immer schwieriger werdendes Pflaster. Dafür, da auch gehört und gesehen zu werden in der Stadt. Ne? Also von der Größe her, von dem, was dort los ist. Und deswegen muss ich mir tatsächlich auch überlegen, ob ich nächstes Jahr dann irgendwie Berlin vielleicht mal pausiere, um zu schauen. Ne, wer weiß, ich meine, vielleicht gibt es jetzt in den nächsten 6 Wochen auch noch einen Run auf die Tickets und das Ding brummt. Keine Ahnung, kann auch sein, dass einfach das Kaufverhalten ist definitiv ein anderes geworden, aber dass es vielleicht nochmal so weit anders ist, dass in Berlin halt die Leute wirklich bis zur letzten Minute warten. Ne? Keine Ahnung. Es ist halt einfach ein bisschen schade, ne? Weil du, wenn du dann jemand bist, der wie ich das komplett alleine macht, dann sitzt du hier und in meinem im Moment im Esszimmer, weil meine Kinder mein Büro übernommen haben, habe ich hier einen Schreibtisch und sitze dann hier und denk mir so, verdammt, was kannst du machen? Was kannst du machen, um wieder gesehen oder gehört zu werden? Was liegt's an dir? Liegt's an deinen Themen? Aber wenn man sich den umschaut, sieht man, nee, liegt es nicht. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen, denen es leider ähnlich geht. Ne? Man als angeführtes Beispiel die Front Conference Zürich, die gerade abgesagt wurde, die im Vorfeld nicht genug Karten verkauft hat, um sicherzustellen, dass alle Rechnungen gezahlt werden können. Ne?
Also du hast ja heute tatsächlich einen spannenden, heute oder letzte Woche, ich weiß, oder in dieser Woche hast du einen spannenden Beitrag auf deiner Webseite gepostet. Ich weiß nicht, ob es bei Neugierig war oder auf deiner Hauptseite gerade.
Nee, auf meiner Seite eigentlich.
Genau. Von wegen please visit conferences oder so oder please buy die Tickets oder sowas. Ne? Das schließt ja eigentlich genau das. Also jeder mal bitte lesen. Das ist nämlich eigentlich eine coole Aussage, weil die Early Bird Tickets sind eigentlich nicht dafür da, ich sag mal, frühzeitig günstig die Tickets zu verkaufen, sondern eigentlich, okay, um die Konferenz frühzeitig zu sichern. Und
genau, das ist der Fall, ganz genau. Also je früher die Leute Tickets kaufen, gerade bei, na, da reden wir jetzt nicht von Veranstaltungen wie We Are Developers oder die OMR oder sowas.
Ja.
Die haben ihr Budget, ne, das ist was, wo die Rücklagen bilden konnten. Und ich war in der komfortablen Situation vor der Pandemie eben, dass ich auch genug Rücklagen bilden hatte können, dass dann auch mal egal war, wenn die Leute nicht früh ihre Tickets gekauft hätten. Ne? So, da war es dann aber auch so, 2014, weiß ich noch, in Düsseldorf hatte ich 200 Leute auf der Warteliste und war 2 Monate vorher ausverkauft. Ne? Also es gab halt andere Zeiten auch. Ne? Und ich weiß auch nicht. Die Leute müssen verstehen, aber ich glaube, die individuellen Leute, die verstehen das auch. Und die sind auch diejenigen, die recht früh ihr Ticket noch kaufen. Also die Einzelnen oder die sag ich mal, Freelancer oder die eben für sich selber ihr Ticket kaufen. Anders ist es so in Unternehmen, ne? Weil natürlich denen gar nicht bewusst ist, hey, das sind alles irgendwie unabhängige Veranstalter, die das organisieren, ja, die zum Teil das als Nebenprojekt zwar machen, aber das finanziert sich eben selber, das Ganze, das trägt, soll sich selber tragen, oder eben zum Teil wie ich das als Hauptgeschäft machen, alleine und eben nicht als große Firma, die irgendwie noch einen Podcast und ein Buchverlag hat unten, ne, also andere Revenue Streams, wo du sagen kannst, okay, darüber ist das dann quersubventioniert oder finanziert, deswegen müsste ich mir keine Sorgen machen, damit es dann überhaupt stattfinden kann. Nein, es sind tatsächlich Leute, die Flüge von den Sprechenden über die Gelder, die am Anfang reinkommen, bezahlen müssen halt, ne? Und so ist es bei mir nach der Pandemie jetzt auch wieder. Das ist tatsächlich so, dass ich ein Event erstmal selbst tragen muss, bevor ich überhaupt irgendwann einen Gewinn machen kann. Ne? Und das ist, glaube ich, was, das kann man den Leuten auch nicht vorwerfen. Das muss man einfach nur wieder ins Bewusstsein von denen bringen. Was die verstehen müssen halt, ne? So die gerade die Unternehmen, die dann irgendwie die sind, die dann eben 4, 6, 10 Tickets kaufen, ne? Die sind halt diejenigen, die das dann irgendwie mit ruhigerem Nächten, sage ich mal, dafür sorgen könnten, dass ich das wieder gerne und ruhiger veranstalten kann. Also und nicht nur ich spreche da, glaube ich, für viele Veranstalter in meinem Metier halt.
Das ist ja eigentlich unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass du da, ich habe gerade die Zahlen da nicht im Kopf, sorry, aber die Beyond Tellerrand verkauft wie viele Tickets ungefähr?
500 jedes Mal in jedem.
Also das muss man sich ja mal reinfahren, das machst du alleine quasi als Organisator, ja, und trägst das eigentlich alleine. Und da schließt auch schon tatsächlich die nächste Frage auch so an, die wir im Vorfeld auch so untereinander hatten. Wie macht man das? Wie kommt man auf eine Location? Wie sagt man, hey, ich bin der Marc, ich würde gerne mal ein Event hier machen mit 500 Leuten. Ich kenne das ja jetzt von der Selbstständigkeit selbst. Wenn du alleine oder als kleines Team irgendwo auftauchst, dann ist es ja meist erstmal ein kurzes Lächeln auf den Lippen von dem Gegenüber, der dann sagt, ja genau, stell dich hinten an und guck mal, was passiert. Wir beobachten das dieses Jahr nochmal. Mal gucken, wo du veranstaltest, aber hier nicht.
Ja.
Ja. Und
nein, letzter Instanz ist das halt schon so, die meisten Veranstaltungsorte, die man dann anfragt und die eben nicht das irgendwie für Goodwill machen und sagen, okay, wir machen das, weil wir den Markt mögen, die kriegen halt auch Kohle dafür, ne? Und dann in letzter Instanz so ein Veranstaltungsort aktuell, sowohl Düsseldorf als auch Berlin, kann ich ganz offen sagen, sind Grundkosten von rund 40.000 Euro. Die du da erstmal hinlegen musst, damit du dann da Staff und Location Miete eben zahlen kannst. So, ja. Und die machen ihre Kohle damit, ne? Und dann ist denen egal, ob das der Marc Thiele ist oder ob das halt, keine Ahnung, HP, Microsoft oder wer auch immer ist. Mhm. Ne, die kriegen halt Geld dafür und machen dies. Klar, haben die natürlich auch ihre Präferenzen. Und das Schöne ist, über den Track Record, den ich über die Jahre aufgebaut habe, und die Dinge, die ich so gemacht habe, erfährt man das und spielt damit. Na, wenn dann so ein Langhaariger ankommt wie ich, gucken die Leute erstmal, wie, ja, der ist jetzt hier derjenige, der es macht. Ja, und dann quatschst du mit denen, aber dann merken sie ganz schnell, okay, der hat Ahnung von dem, was er macht, der macht das sehr gerne, das ist ein Leidenschaftsprojekt, unterstützen das dann auch ganz anders. So ein Anekdötchen zum Beispiel ist in München gewesen, beim ersten Mal, als wir dort waren, dann waren wir da in einer Location, die eher so ein bisschen bieder war, ja, das Künstlerhaus in München, am Stachus direkt, und da kam dann der technische Leiter rein und hatte so einen Seidenschal um. Ja, und wahrscheinlich sonst so eher so die Orchester dort und die klavierspielenden Leute dort. Ja, dann kamen wir dort rein irgendwie. Der Tobi, der bei mir seit 2013 ja die Musik macht auf der Bühne, und ich. Und haben da Soundcheck gemacht und dann meinte er irgendwann so, ich sagte, ja, wir müssen noch ein bisschen lauter sein, man hört den Tobi noch nicht so gut. Und dann dachte ich, ja, ist das hier eine Disco oder so? Und der verstand nicht so richtig, was wird denn das jetzt hier? Der macht Musik, das sind Vorträge. Am ersten Tag, als das Ding einen halben Tag lang lief, war der größte Fan. Der hat dann gesagt, wie geil ist denn das, was ihr hier macht? Also der war dann halt total überzeugt davon halt. Ne, so. Und ich glaube, man merkt ganz schnell, wenn man dann mal dort ist, dass die Stimmung, die wir da versuchen zu erzeugen und die ja mit der Hauptintention erstmal irgendwie eine sehr ja schöne Atmosphäre zu schaffen, einfach so eine Willkommensatmosphäre, dass jeder dort willkommen ist, das merken die Leute. Und wie gesagt, das spricht sich rum. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, dass da auch die Veranstaltungsorte inzwischen teilweise dann von hören irgendwie, ne? Und dann, ja, das kennen wir, ne? Und wenn du mit Leuten sprichst, die so ein bisschen aus der Szene dann auch sind, ist dann doch keine so Riesenszene, also so eine riesengroße Szene halt, ne? So. Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich, ne? Also den Mut zu haben, das im ersten Schritt erstmal zu machen. Und da gab es etliche Umstände, die in den ersten 2 Jahren mir geholfen haben, dass mir nicht so viel Risiko zu machen. Sei es der Veranstaltungsort in Düsseldorf, den ich über einen Freund bekommen hatte, der mir da echt geholfen hat. Das war damals mein Nachbar und unsere Kinder waren zusammen im Kindergarten. Und es war irgendwie so ein witziger Zufall, dass sich das so ergeben hatte. Und nicht zuletzt eben auch meine Frau, die damals hatten wir 2 Kinder, die gesagt hat, ja, mach das halt, ne? Als ich gesagt habe, ich würde mich gerne selbstständig machen mit der Idee, die ja auch sehr hätte sagen können, nee, hör mal, also wir haben 2 Kinder hier, wir haben gerade irgendwie ein Haus gekauft, das müssen wir abbezahlen, schau mal irgendwie, dass die Kohle sicher reinkommt, ja, und fang jetzt hier nicht an, irgendwelche Hirngespinste auszuleben, nur weil du irgendwie Midlife-Crisis hast. Das ist halt so. Ja. Nee, aber also der gebührt ganz viel Dank natürlich und vielen, vielen anderen Leuten, unter anderem auch in den ersten 2 Jahren den Sprechern und Sprecherinnen, die halt in den ersten 2 Jahren auf meine Erklärung hin kein Geld genommen haben, ne? Größtenteils. Ich habe denen dann gesagt, also ich zahle, sobald ich irgendwie damit Geld verdiene, den Leuten, die sprechen, natürlich auch Geld dafür. Aber ihr würdet mir extrem helfen, wenn ihr am Anfang eben keins nehmt. Und die haben fast alle auf ihre Kohle verzichtet tatsächlich und mir damit eben den Start ermöglicht. Also auch an der Stelle dann, wenn man sich die Sprecher und Sprecherinnen anguckt auf der Webseite von 11 und 12, vielen, vielen Dank dafür halt, ne? Und ne, das ist halt echt geil, wenn du sowas dann erfährst und dann weißt du auch die Community, von der viele immer so reden und die ja gar nicht so richtig greifbar ist, weißt du, was ist, weißt die zu schätzen halt irgendwie schon. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen.
Ja, Thema Community auch bei uns ein Riesending tatsächlich. Also auch das hatten wir irgendwie in unserem Vorgespräch, der Dominik und ich, so diesen Podcast zu machen. Was wäre denn gewesen, wenn wir nicht unser Konzept ein wenig umgebaut hätten auf Gäste? Wir wären halt weiter in unserer Suppe geblieben und hätten wahrscheinlich uns mit Themen beschäftigt, die ganz andere wären als jetzt irgendwie mit dir, mit Bastian, mit Vitali, mit, ich kann sie alle aufzählen irgendwie, sich zu und auszutauschen und einfach mal über Themen zu unterhalten, die man eben nicht tagtäglich auf seinem Tisch liegen hat.
Na klar.
Und wo wären wir dann? Ja, also auch allein jetzt mit dir sich hier auszutauschen, man hat deinen Namen schon immer mal irgendwo gelesen oder auch Vitalis oder wir haben es ja auch gesagt, groß geworden in Anführungszeichen damit, ja, mit der Smashing und so. Und jetzt unterhalten wir uns hier. Also das ist halt für uns auch immer noch so ein bisschen, okay, krass, was ist in einem Jahr jetzt passiert? Aber es zeigt halt auch, wie offen die Community an der Stelle auch ist.
Absolut. Absolut. Und das ist, für mich ist es ein Geben und Nehmen. Also, ne, das ist halt das, was mir widerfahren ist, ne, glücklicherweise, was ich erfahren durfte an viel Hilfe, die da war, ne? Das möchte ich ein Stück weit natürlich auch gerne wiedergeben. Und ich wäre der Letzte, der irgendwie, der dann sagt auch, ich kriege unglaublich viele E-Mails mit Fragen, wie machst du dies und das? Wir wollen ein Event anfangen. Hast du Lust da mal irgendwie auf ein Telefonat und können wir da mal ein bisschen dein Brain picken? Da wäre ich der Letzte, der sagen würde, nö, das ist meins. Ja, und ich glaube, so kommt man nicht weiter, ne? Also letzten Endes ist das ja auch alles kein Hexenwerk. Ja, und oftmals sind dann solche Gespräche ja eben nicht dazu da, um wirklich das zu lernen, was man da wissen möchte, sondern ein Stück weit Bestätigung zu bekommen für das, was man so im Kopf hat und sich vorstellt, wie das sein könnte. Ne? Und von daher immer, ich finde, davon lebt die Community. Also wie immer man, in welche Richtung man die auch jetzt steckt, jetzt sowohl eventmäßig als auch Webbubble, ne? Und alles, was da irgendwie toxisch ist, das hat da nichts zu suchen oder was irgendwie so closed-minded ist, finde ich, wo man dann sagt irgendwie, ja, nee, das ist alles meins, alles mein Geheimnis. Das habe ich mir über 20 Jahre Event-Business erarbeitet. Das kostet Geld.
Ja, ist ein, ich finde das super, wie du das, dass du auch diesen Gedanken von Anfang an eigentlich so in dir trägst. Dieses, ja, okay, ich mache hier was auch für andere primär.
Ja, ja.
Und bringe Leute zusammen. Das
ja, angefangen beim Abiball, ne?
Genau, ja, man merkt, ja, genau. Man merkt so ein bisschen, das ist so, das ist nicht aufgesetzt, ne? Also man merkt, es kommt nee. Von dir drin, dass du das wirklich machen willst, dass du Interesse einfach daran hast, auch Leute irgendwie vielleicht zu ja. connecten. Und ich denke, jeder merkt das dann auch, wenn er wirklich mal auf so eine Konf von dir da ist. Ja, das sind ja, einfach diese schon. Sachen, die vielleicht anders schwingen, als wenn einfach eine aufgesetzte Konf dann irgendwie ist, die, ja, wir machen jetzt halt mal Thema JS, weil hier ist irgendwie Kohle da. Und also es ist ein ganz anderes Herangehen, finde ich, bei dir. Und das, glaube ich, merkt man dann wirklich auch von den Leuten, die dann da sind, die auch genau das irgendwie, also ich glaube, das schwingt sich so immer gegenseitig mit.
Ja, ne? ist tatsächlich so, das schwingt mit und die Leute leben es ja auch mit, das ist das Schöne. Ne? Also du merkst es ja tatsächlich am Publikum auch. Also nicht nur an denen, die wiederkehren, sondern auch, es sind echt viele neue mal mit dabei, gerade nach der Pandemie jetzt irgendwie ein viel, viel neues Publikum dann mit dabei gewesen auch. Und ich muss sagen, das funktioniert recht schnell, dass sie merken, okay, hier ist eine Willkommensatmosphäre. Das ist, oft gebürgen ja solche Dinge, wenn Leute wiederkehren auf so Veranstaltungen, die Gefahr, dass es so klickig wird, ne? Dass man dann irgendwie so Grüppchen hat, die rumstehen und dann merkt man, denkt man so, ah, guck mal, die erzählen irgendwie so Inside-Jokes, ja, die sind ja alle schon 3 oder 4 Jahre auf der Konferenz gewesen. Die kennen auch den Veranstalter, ne? Und dann fühlt man sich so ausgeschlossen und dann hat man das eben nicht, was du gerade beschreibst, ne? Dass man so eben diesen warmen Spirit irgendwie mitnimmt. Und da musst du natürlich als Veranstalter den Ton setzen, klar. Aber das Schöne ist zu sehen, dass die Leute, die wiederkommen, das einfach mittragen und mitleben halt. Die sind so auch, ne? Und die ziehst du dann dementsprechend auch an. Und das ist schön. Ich meine, klar, ist alles gewisserweise Tonalität, ne? In den E-Mails, die man vorher raussendet. Das ist ein Stück weit eben auch von der Bühne herunter zu zeigen. Hier, die auf der Bühne sind, sind nur hier auf der Bühne. Weil ich die jetzt gerade auswählen könnte, es kann sein, dass jeder von euch im Publikum hier oben stehen könnte. Ihr habt auch gutes Wissen. Und die Barriere, Bühne wegzunehmen halt, ne? Zu sagen, okay, ich stelle halt auf ein Level. Es gibt keine VIP-Sitze, es gibt keinen Backstage-Raum, wo es Sekt und Kaviar gibt oder Champagner und Kaviar gibt. Die müssen sich alle genauso einen Stuhl suchen wie jeder andere. Die müssen an die Theke gehen, sich zu trinken holen. Ja, und ich glaube, damit kann man schon viel steuern, ohne dass man irgendwie große Arbeit damit hat, irgendwie oder groß irgendwie sich bemühen muss, sage ich mal, dass man das macht. Einfach indem man alle eben gleich behandelt. So. Und und ich finde, da spielen viele Dinge dann rein, die eben das, was du gerade beschrieben hast, ne, die das dann am Ende bewirken und dass die Leute das schnell auch verstehen, eben, ne, wenn sie sehen, oh, guck mal, die ganzen Leute, die da gleich sprechen, die sind ja hier auch und sitzen hier genauso, ne, zwischen allen anderen wie eben, da musst du dann nichts mehr sagen, da musst du dann nicht mehr sagen, ah, guck mal, wir sind alle gleich oder so, ne, weil das spricht für sich, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Schöne Details, die du da genannt hast, die es nochmal einladender machen, eigentlich auch an sowas teilzunehmen. Mhm. Mich würde jetzt nochmal interessieren, das klingt ja alles erstmal so von außen so total easy. So ein Event, ne?
Ja, aber ist jetzt es sagst auch. Du eigentlich.
Halle mieten und los, oder?
Ja, genau.
Ich meine, im Prinzip muss man ja schon sagen, du arbeitest bestimmt ein Jahr, wenn nicht noch länger, damit so ein Event dann auch organisiert ist, von den Sprechern bis was man alles eben machen muss. Und es fokussiert sich halt schon so, ich meine, es kommt dann wirklich ja immer auf diesen Tag an, dieser große Tag, wo dann das Event stattfindet. Ich stelle mir das sehr aufregend vor, wenn man wirklich so ein ganzes Jahr eigentlich arbeitet und dann ist so auf einen Tag entlädt sich das ja alles, was man da irgendwie aufgebaut hat.
Ja.
Magst du mal beschreiben, wie sich das für dich so anfühlt oder was
das ist? Es ist ziemlich genauso, wie du sagst. Das sind ja halt mehrere Tage zwar, ne, die man dann dort ist, aber klar, also es ist halt auf einen sehr beschränkten Zeitraum dann komprimiert, was man dann so macht. Ja, und je länger ich das mache, desto früher habe ich angefangen, die Sachen zu organisieren tatsächlich. Also am Anfang war es echt nicht so, dass ich irgendwie ein halbes Jahr maximal vorher angefangen habe. Aber die Problematik, die natürlich da ist, ist, wenn du es öfter machst, wie schaffst du es eben dann nicht immer nur dieselben Leute auf der Bühne zu haben? Das ist so das größte Problem halt, ne? Also tatsächlich Recherchearbeit, auf andere Veranstaltungen gehen, auf Empfehlungen anderer einzugehen, sich die Leute anzuschauen, worüber sprechen die, mit denen dann eben ein Treffen vereinbaren, sei es jetzt über Kamera, so wie wir das hier gerade machen, oder eben in echt, was mir natürlich immer, eigentlich immer, was ich immer präferiere. Deswegen fange ich tatsächlich ein Jahr vorher an, ungefähr grob, und mache mir schon mal so meine Liste an Leuten, die ich gerne einladen würde, schreibe die an. Und dann gibt's halt so natürlich die Dinge, die gemacht werden müssen, die halt so Standard sind, wie Hotel buchen, Flüge organisieren, Location organisieren, die aber alle, je öfter man das in einer Location macht, dann auch ja einfacher werden, ist vielleicht das Falsche.
Aber zumindest
zu einer gewissen Routine. Ja. Ja, genau. Die führen zu einer gewissen Routine in den Dingen halt, ne? Sodass man sich im Idealfall wirklich auf das Programm und das Drumherum fokussieren kann. Das heißt also, ich habe ja dann auch immer eine Ausstellung, wo dann eben nicht nur die Sponsoren sind, sondern eben auch befreundete Künstler oder Produkte, wie hier zum Beispiel die Damen letztes Mal von Roter Faden, das halt so ein geiles Ding ist, was ich schon seit 2006 nutze und dann irgendwann dachte, warum lädst du die nicht mal einfach ein, ja? Und da finde ich das Produkt halt so cool, wo ich denke, das passt vielleicht zu den Leuten, die eben kommen und teilnehmen, ne? Oder ich habe ausnahmsweise mal kein Beyond Tellerrand T-Shirt an, aber der Holger, der meine T-Shirts druckt, der druckt dann live vor Ort mit Siebdruck und so, ne?
Cool.
Dass es eben nicht nur, sag ich mal, den Anspruch hat, dass die Leute, die mir Geld geben, da stehen dürfen, sondern auch andere interessante Dinge, die eben den Mix ausmachen. Und das mache ich dann eben gerne halt, ne? Darauf fokussiere ich mich. Und das ist natürlich immer ordentlich Arbeit, eben Kommunikation in der ersten Linie. Wenn dann natürlich so die Schwierigkeiten wie aktuell in Berlin dazukommen, dass man halt schauen muss, ey, ich muss irgendwie den Leuten wieder erzählen, dass das stattfindet und man weiß nicht wie und wo, welche Kanäle, dann nimmt es so ein bisschen den Fokus von dem, was ich eigentlich ganz gerne mache und was natürlich auch in der Hauptsache das Event ausmacht, ne? Eben die Kuratierung der Events und der Ausstellung, das Event selber schön zu machen halt. Ne? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das ändert sich nochmal. Aber im Grunde genommen ist es wirklich so, ein Jahr vorher fange ich an und dann kannst du sagen, ab einem halben Jahr vorher wird natürlich der Workload für so ein Event, der steigt dann massiv an. Ne? So die letzten 2 Monate vor der Veranstaltung bist du dann dran, eben so Sachen zu produzieren, die dort eben ausgegeben werden, wie eben die T-Shirts oder die Opening Titles. Ich habe immer so ein kleines Filmchen, dann das vorher gezeigt wird. Ja, und dann auf dem Event selber die Technik, die mache ich ja auch alle selber. Ne, ich habe mir alles gekauft, das ist im Keller hier unten eingelagert, also die ganze Videotechnik auf der Bühne, außer Audiokram, der ist ja meistens installiert und Licht. Deswegen habe ich dann so die Videotechnik, weil ich auch satt war, irgendwie mehr Kram zu leihen. Und so kann ich mir das hier am Tisch einrichten für das Event, pack dann wieder zusammen und habe das vorkonfiguriert dabei halt. Ne, muss dann nur noch die Dinge dann vor Ort verkabeln. Ja, und das ist so das, was ich dann vorher mache tatsächlich. Und da ist natürlich dann der Workload krass hoch. Und im Idealfall bin ich dann die Woche vorher mit all dem fertig. Dann kommt halt noch dazu der Last-Minute-Support von Leuten, die dann noch irgendwelche Ticketfragen haben, ne, oder nicht können oder irgendwie.
Das machst du auch.
Das mache ich auch alles, genau, ja. So. Und erst wirklich vor Ort, dann, wenn es stattfindet, dann springt meine Frau mit rein und der Guido, ein guter Freund von mir aus dem Sandkasten damals noch, den habe ich auch wirklich so als kleines Döpkin schon kennengelernt. Und die leiten dann das Team vor Ort und kümmern sich dann wirklich um die Ausstellung und den ganzen Einlass und die ganze Betreuung dort, sodass ich dann wirklich den Fokus auf die Bühne und die Speaker-Betreuung setzen kann. So, das ist dann so die Arbeitsteilung vor Ort letzten Endes. Aber bis dato, ne, ist es dann so, also, ich reise dann in Berlin, reise ich eine knappe Woche vorher an. Am Tag vorher wird aufgebaut und dann findet das Warm-up statt, was immer eine Kooperation mit einem Partner stattfindet. Diesmal in Berlin ist es Dies, Das, Digital. In Düsseldorf war es letztes Mal Zipgate. Die nehmen dann quasi die Arbeit ab, dass die sagen, okay, wir kümmern uns um Essen und Getränke, eine Pizza oder ein bisschen was zu trinken und die Räumlichkeiten. Und der Patrick aus dem Team, der auch wirklich seit der ersten Konferenz schon dabei ist, kümmert sich dann um die Durchführung da vor Ort irgendwie. Und und dann ist das eigentlich so, dann darfst du das ernten im Idealfall, wo du halt ein Jahr lang für gearbeitet hast, ne? Die 4 Tage, 3, 4 Tage, die dann eben Veranstaltungen sind mit dem Tag vorher, wo dann alle Speaker angereist sind. Dann gibt's ein Abendessen, um quasi das irgendwie Ganze loszutreten, so, damit die sich eben auch mal kennenlernen vor der Veranstaltung. Und dann gibt's 2 Tage Veranstaltung. Und danach, dann fällt man dann in so ein tiefes Loch und denkt sich, huch, wo sind all die Leute hin?
Ja, das hatte, ich weiß nicht, wer es erzählt hatte. Das war dann auch so, wo du denkst, okay, du stehst da eigentlich vor 500 Leuten und plötzlich, alles wieder vorbei, ein Jahr oder ein halbes Jahr dann in dem Fall Pause. da kann man schon mal irgendwie denken, boah, pff, das war schon ganz nett da auf der Bühne und ja, könnte man auch täglich haben.
Ja. Naja, das ist schon wirklich nett und das ist dann wirklich so die Belohnung, ne? Und wenn es dann halt so schönes Feedback gibt, wie es glücklicherweise eigentlich immer der Fall ist, dann weiß man auch, wofür man es tut, ne? Also das ist dann wirklich so, das ist so die Bezahlung letzten Endes. Also klar, man muss damit Geld machen und ich bin vielleicht nicht der beste Geschäftsmann, muss ich sagen, sonst hätte ich wäre ich in einer anderen Situation jetzt und würde vielleicht auch eines dieser großen Events veranstalten mit multiplen Revenue Streams, keine Ahnung. Frage ich mich immer, will ich das denn überhaupt? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich mache ich das deswegen weiter so, wie ich es mache und bin ein bisschen Hippie in meiner Branche vielleicht.
Aber ich glaube,
keine Ahnung, das macht mich auf jeden Fall glücklich am Ende.
Ja, und ich glaube, das macht dich auch unique irgendwo, ne? Also am Ende bist du halt der familiäre Wohlfühlort vielleicht auch in der Branche, wo man sagt, ey, da gehe ich gerne hin. Und eben nicht der Kommerz-Heini, nenne ich es jetzt mal, der irgendwie hier was macht, um wirklich den letzten Taler irgendwie aus den Leuten rauszuholen. Und eigentlich geht es um die Sponsoren und gar nicht um die Inhalte. Also von daher, ich sehe das wie du. Man muss nicht Millionär werden, glaube ich, um happy zu werden. Und wenn du sagst, ey, ich kann alles bedienen, ich bin zu Hause, meine Family sieht mich und, dann ist mir das doch tausendmal mehr wert als irgendwie jetzt 1 Million auf dem Konto, aber ich bin irgendwie geschieden, sehe meine Kinder nicht und weiß eigentlich gar nicht, wohin mit mir, weil ich gar nicht das mache, was ich machen will.
Das sagst du genau richtig so war es glücklicherweise bisher ja auch wirklich immer. Ne? Und jetzt, ich glaube, dass immer mal wieder Phasen gibt, wo Dinge schwieriger sind.
Natürlich.
Und die sehe ich jetzt gerade für mich, ne? Also mit den Fragen, die ich gerade eben gestellt habe, wie schafft man es wieder irgendwie, die Leute davon wissen zu lassen irgendwie, aber ich spreche da auch regelmäßig mit der Tanja, meiner Frau, drüber, ne? Dass ich sage, die weiß da auch Bescheid, ist transparent, ne?
Nur so geht's.
Die laufen gerade scheiße irgendwie, müssen wir mal schauen, müssen wir ein bisschen gucken, wie es alles jetzt funktioniert. Aber wie du schon sagst, am Ende, ne, wenn man zurückblickt, und ich rede dann immer ganz gern davon, am Ende des Jahres eine Linie zu ziehen, wie bei einer Rechnung eben, und zu sagen, so, was sind jetzt hier die schlechten und die guten Dinge, die man letzten Endes dennoch hat. Ja? Und wie du das eben gerade schon gesagt hast, ne, ganz richtig, ich war halt immer für meine Kinder da. Also ich war immer hier. Klar, reise ich dann auch dann punktuell mal 3-4 Tage, so wie jetzt demnächst wieder nach New York mit den Smashing-Leuten. Ne, oder bin dann auf anderen Veranstaltungen unterwegs, mache da Fotos, dafür kriege ich dann meist ein Ticket irgendwie so, ne? Und dann ist so ein Geben und Nehmen. Andere Konferenzveranstalter kriegen bei mir auch ein Ticket, weil ich denke so, man lernt voneinander, Netzwerk ist immer super wichtig. Und dann nehme ich das halt mit und klar machst du dann verschiedene Dinge dort, ne? Sponsorenakquise, du guckst dir andere Sprecherinnen an, die du noch nicht kennst. Es ist super und das mitzutragen und dennoch die Möglichkeit zu haben, wenn man wirklich dann auch die Linie zieht, zu sagen, okay, ich habe keinen irgendwie wichtigen Event meiner Kinder verpasst, sei es jetzt Einschulungen oder Abitur feiern und Geburtstage auch nicht. Und das die Möglichkeit zu haben, finde ich für mich fantastisch eigentlich. Ja. Und muss sagen, wie du schon sagst, ich brauche dann auch kein Ferrari fahren oder eine Yacht besitzen. Irgendwie. Mir reicht es, wenn wir davon leben können. Ein größeres Ziel habe ich gar nicht. Und sich keine Sorgen machen zu müssen. Ne? So. Und wenn ich dann eben das machen darf, was ich machen durfte die letzten 14 Jahre oder jetzt insgesamt ja mit der Flashforum-Konferenz 24 Jahre, fantastisch. Also ich kann mich nicht beklagen, auch wenn es gerade mal ein bisschen schwieriger ist.
Ich glaube, dass ein besseres Schlusswort für Folge 1 gibt es eigentlich nicht. Wir bedanken uns schon mal bei dir für Teil 1 unserer Trilogie. Vielleicht wird es ja sogar mehr, wir wissen es noch nicht. vielen, vielen Dank, Marc, für deine offenen Worte.
Sehr, sehr gerne.
Worte. Und bis dahin.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.